Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge ist Per Ledermann zu Gast. Er ist CEO des Familienunternehmens Edding. Und das ist kein Zufall, da sein Vater einer der beiden Gründer ist. Edding ist eine der bekanntesten deutschen Marken. Und wie viele Unternehmen hat es sich eine Transformation auf die Flaggen geschrieben. Doch die Offenheit, mit der Per Ledermann über die Fehler und Learnings dieser Transformation spricht und die super klare Ausrichtung auf wertebasiertes Handeln, ganz ehrlich, das finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Denn ganz oft sprechen Unternehmer ja lieber ausschließlich über ihre Schokoladenseite, obwohl eigentlich allen klar ist, dass die Welt nicht so einfach ist. Also, freut euch auf diese Folge mit einem wirklich außergewöhnlichen Manager. Hallo Herr Ledermann, ich freue mich, dass Sie im Podcast zu Gast sind.
Hallo Frau Rexer, ich freue mich ebenfalls, dass ich im Podcast dabei bin. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich bin total gespannt, was Sie uns mitgebracht haben. Ich habe natürlich ein bisschen mich informiert über Sie und habe viel gelesen. Sie sind viel in der Welt unterwegs. Sie beschäftigen sich nicht nur mit Ihrer eigenen Firma, mit dem Familienunternehmen Edding, sondern sind vielseitig interessiert und engagiert. Und das ist ja beim Thema Werte immer ganz wichtig und ganz spannend. Deswegen bin ich ganz gespannt, über welche drei Werte Sie heute mit uns reden wollen und was Sie dabei haben.
Ja, ich würde gerne über die Werte Authentizität, Toleranz und Resilienz, Dauerhaftigkeit sprechen. Und die Gegenstände, die ich dafür mit habe, ist ein Lavastein aus Island.
Wow.
Und zwei Gegenstände, die ich gerade von der Segeltour auf unserem Schiff mitgebracht habe. Und zwar das eine sind zwei Tampen, die miteinander verknüpft sind mittels eines Seemannsknotens, den man benutzt, wenn man zwei ungleiche Enden zusammenknüpft. Das ist der Schotsteg. Und als letztes habe ich ein Stück Teakholz vom Deck unseres Schiffes mitgebracht.
Spannend. Okay, Sie wählen aus. Mit was starten wir? Mit was legen wir los?
Gerne mit der Authentizität. Und dafür habe ich den Lavastein mitgebracht. Das ist vielleicht nicht ganz selbsterklärend. Aber zum einen, Sie haben es eben schon gesagt, wir haben so ein paar Herzensprojekte an verschiedenen Stellen in der Welt. Und wenn ich wir sage, dann ist das sehr so unsere Familie und auch ich persönlich. Und dazu gehört auch, dass wir eine enge Verbindung nach Island haben, wir sind über viele Jahre an unterschiedlichen Aktivitäten engagiert, beteiligen uns an der Aufforstung auf Island. Und überhaupt ist es, finde ich, ein Ort, in dem einem immer wieder sehr bewusst wird, wie wichtig es ist, die Natur und die Kraft der Natur zu erhalten und auch zu respektieren. Als ich jetzt gerade da war, ist mal wieder ein Vulkan ausgebrochen. Und das war kein Lavastein von diesem Vulkan, den ich mitgebracht habe. Aber die Kraft, die darin steckt, die auf der einen Seite eben auch zeigt, dass es wirklich so diese Urkraft der Erde, dass eben was so authentisch ist, dass sich aber eben auch verändern kann, dass mal tief in der Erde schlummert und mal flüssig ist, dass dann fest wird, unterschiedlichste Gestalt annehmen kann. Das zeigt eben immer wieder, dass es sozusagen so diese, ja, eben diese Urkraft gibt, dass es auch eine Veränderlichkeit darin geben kann, aber dass vor allen Dingen eben damit symbolisiert wird, dass es etwas gibt, was viel mehr ist als das, was wir künstlich gerade auch so aus der Menschheit auf die Erde draufgepackt haben. Der Grund ist eben dieses sehr, sehr Authentische. Und ich finde, daraus lässt sich auch viel für die eigene Persönlichkeit ableiten. Und von daher ist das so das Erste, was ich genommen habe.
Also ein ganz tolles Bild, finde ich. Weil dieser Lavastein, das ist ja auch was, was sozusagen ja aus dem Inneren rauskommt.
Genau.
Und dann nach außen geht. Wie leben Sie das denn im Alltag? Zeigen Sie viel von Ihrem Innersten? Sie sind ja CEO. Kann man das? Darf man das? Wie viel authentisch darf man denn sein in so einem Job?
Ja, tatsächlich habe ich mir immer viel mehr die Frage gestellt, wie viel mehr schadet es, wenn man permanent in irgendwelchen Rollen unterwegs ist und sich nachher gar nicht mehr merken kann, wer man eigentlich ist.
Und wenn man vergisst, wer man ist, ja.
Ja, wenn man ein bisschen darüber vergisst, wer man ist. Und ne, ich glaube, die tragischen Fälle, die ich sozusagen auch mal vielleicht so in Freundeskreisen oder ähnlich erlebt habe, ist, wenn Menschen irgendwann immer mehr in irgendwelche Rollen reindriften, die sie eigentlich gar nicht selber sind. Und auf der anderen Seite habe ich eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl damit oder auch gute Erfahrungen damit gehabt, sehr, sehr stark bei mir zu bleiben und authentisch zu bleiben. Was hier und da, also gerade so, wenn wir mal an Job denken, so in den Anfängen meiner beruflichen Tätigkeit und auch so vor Edding, vielleicht hier und da mal ein bisschen überraschte Momente mit sich gebracht hat. Mhm. Na, eben auch relativ frühzeitig zu sagen, okay, zu teilen, wenn man frustriert war über eigene Fehler oder sonstiges in der Richtung. Da gab es so Momente, ich war vorher in der Beratung, da war das tatsächlich vielleicht nicht so gewöhnlich, hat aber meistens dazu geführt, dass es mit sehr, sehr viel Respekt verbunden war hinterher. Ich glaube, ich muss auch so ehrlich sein, ich hatte natürlich auch immer durch meine familiäre Herkunft und damit verbundene Sicherheit, hatte ich auch nicht so sehr den Druck, mich anzupassen und zu verstellen und in ein System einzufügen, weil vielleicht auch weniger Sorge oder Angst damit verbunden war, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ne? In Anführungsstrichen, ich wäre ja auch immer weich gefallen, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite, auch da, wo das ja gar kein Thema war, als ich meine Jobs vorher, kam ich ja nicht als Teil einer Unternehmerfamilie, sondern eben einfach als einer von vielen, da war es eher so, dass mir das sehr viel positive Resonanz eingebracht hat. Und das, was ich gerne deswegen oder was ich glaube, meine Überzeugung ist, dass auch ohne die Sicherheit es der richtige Weg ist, bei sich zu bleiben und diese Authentizität zu leben. Und bei Edding selber haben wir das auch als einen unserer Kernwerte definiert. Das hat viel auch mit der Herkunft unserer beiden Gründer zu tun. Einer der Gründer von Edding war ja mein Vater, der zusammen mit Herrn Edding, ein alter Schulfreund von ihm. Und ich glaube, ich kenne keine viel authentischeren Menschen als die beiden, die eben sehr, sehr stark immer gesagt haben, jeder darf und soll so sein, wie er ist, auch viel weniger, auch wenn man so geguckt hat, wie sie so Menschen dazugenommen haben, recruited haben, dann war immer sehr viel weniger die Frage, welche Rollen haben die gespielt, sondern welche Persönlichkeit ist da und merkt man diese Persönlichkeit. Und dadurch hatten wir die ungewöhnlichsten Besetzungen an vielen Stellen, aber sehr, sehr viele, wahrscheinlich würde man sagen, so Typen, Charakterköpfe irgendwie, die einfach das Herz auf der Zunge getragen haben. Und das haben wir immer sehr genossen und das versuchen wir auch zu leben. Und last but not least, sind auch unsere Produkte ja genau dafür. So ein Edding, ob das jetzt ein Stift ist oder eine Spraydose oder was auch immer es ist, ist ja erstmal gar nichts, sondern wird ja erst dadurch etwas, dass Frau Rexer es in die Hand nimmt und das, was sie in ihrem Herz, in ihrem Hirn, in ihrem Geist, in ihrer Kreativität in sich trägt, dadurch zum Ausdruck kommt. Mhm. Das heißt, am Ende helfen wir Menschen auch zu zeigen, wer sie sind und versuchen sie auch zu ermutigen an jeder Stelle, wo es auch nur irgendwie geht, zu sagen, trag das nach außen, was du in dir hast und hier geben wir dir ein kleines Tool an die Hand, das es vielleicht ein bisschen einfacher macht.
Spannend. Ich finde, das Bild funktioniert sensationell gut. Trotzdem eine Frage. Habe ich hier gelernt, dass jede Stärke auch gleichzeitig die größte Schwäche sein kann? Mhm. Das heißt, wenn man Gefühle nach außen trägt, ist das, so wie Sie es beschreiben, natürlich sehr positiv, aber es könnte auch zu viel sein. Also im Sinne von der Vulkanausbruch an Gefühlen geregnet auf Mitarbeiter nieder, die sich nicht schützen können. Wie stellen Sie sicher, dass die Balance da gewahrt ist und dass ja, die eckigen Kerle sozusagen nicht über die anderen drüber walzen?
Ja, in der Firma machen wir es so, wir haben vier Kernwerte definiert und einer eben Authentizität und es gibt einen anderen, der heißt Truly Caring. Mhm. Und wenn man so will, setzt der gleichzeitig die Grenze für die Authentizität, weil natürlich leben wir in einer Gemeinschaft und die funktioniert nur dann, wenn einem klar ist, dass die Authentizität auf der anderen Seite, auf der Empfängerseite eben wirkt. Und wenn man sagt, ich bin so authentisch, diese Wirkung ist mir egal, dann ist man nicht fähig, eine Gesellschaft aufzubauen und eine Gemeinschaft aufzubauen. Das heißt, es ist eben genauso wichtig, diese Grenzen zu kennen, indem man sagt, okay, meine Grundeinstellung dazu ist, ja, ich bin ich selbst, aber ich habe eben einen sehr, sehr altruistischen Ansatz, nämlich, dass ich in der Gemeinschaft vor allen Dingen etwas reingeben möchte. Und wenn das Ausleben meiner Authentizität dazu führt, dass ich eben anderen Leuten eher Energie nehme oder sie belaste, wie Sie es ja schon gesagt haben, darüber regnen lasse und dafür ist, wie gesagt, ja, der Vulkan noch ein super Bild wieder, dann zerstöre ich total viel in dieser Gemeinschaft. Also das ist die andere Seite, dass es natürlich diese Grenzen gibt. Und bei mir persönlich ist es schon so, dass ich über die Jahre gelernt habe und das war am Anfang ein starkes Learning, was mir auch Menschen echt erst spiegeln mussten, dass natürlich auf mich anders geguckt wird. Das ist mir immer sehr unangenehm, ich mag das nicht, aber sozusagen der Blick, wenn ich irgendwie mal einen Tag, und ich tendiere auch noch dazu, wenn ich irgendwie mal in Gedanken versunken bin, dann habe ich eher einen traurigen Gesichtsausdruck und schalte manchmal auch das um mich herum ab. Das heißt, ich laufe dann hier über die Gänge, gucke traurig und grüße nicht, was ich normalerweise immer mache. Dann ist das natürlich Anlass für viele, dass sie sich anfangen, Sorge zu machen oder Sorge zu tragen. Mhm. Und das ist halt so ein Moment, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Authentizität immer noch wahrt, aber eben aufzupassen, dass man nicht schonungslos sein Innerstes nach außen trägt und damit andere Menschen verunsichert oder Ähnliches.
Ja, das stimmt. Weil gerade in so einer Position, dieses sind sie ja, ob sie wollen oder nicht, Vorbild. Ne?
Absolut. Vorbild sowieso. Mhm.
Ist das belastend für Sie?
Nee, ich finde es eher einen positiven Ansporn. Also ich glaube, ich würde sagen, ich habe selber an mich einen gewissen Ansporn, aber wenn die Verantwortung eben auch noch größer ist, wenn man weiß, dass man nicht nur sich selbst gegenüber damit Rechenschaft ablegt, wie man sich verhält, sondern auch noch darüber hinaus andere Menschen auf einen schauen und sich daran orientieren, dann finde ich, ist das auch eine Form der Disziplinierung, die ich eher als positiv und vielleicht manchmal, aber sehr selten als Belastung empfinde. Wir haben jetzt über die letzten 3 Jahre bei Edding einen schwierigen Transformationsprozess gehabt, in dem echt viel schiefgelaufen ist und der deswegen nicht so gut funktioniert hat. Und ganz viel da drin war, dass ich meine Vorbildfunktion darin nicht wahrgenommen habe, in der Art und Weise, wie es angemessen gewesen wäre. Und das, ja, jetzt glaube ich, irgendwann hat ein bisschen gedauert, ein bisschen zu lange gedauert, bis die Erkenntnis kam. Aber ich fand es unheimlich wertvoll und dann zu verstehen und auch zu sehen, welche in dem Fall negative Wirksamkeit man ins Unternehmen haben kann, wenn man eben auch vielleicht seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Und ob das jetzt, aus welchen Gründen das passiert, ist immer nicht so ganz einfach im Nachhinein zu analysieren, aber zumindest hilft es einem sehr, sehr stark, dann in die Zukunft zu schauen. Und da gehen wir im Übrigen auch sehr offen mit um intern. Also das ist etwas, was wir gerade, da sind wir aktuell gerade echt in der Aufarbeitung und versuchen sehr, sehr aktiv zu teilen, um eben auch zu deutlich zu machen, das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben, auch nicht, was unser eigenes Verhalten angeht.
Finde ich sehr spannend. Können Sie dafür ein konkretes Beispiel nennen? Also wo waren Sie selber nicht in der Transformation Vorbild? Oder gab es dann, oder wo haben Sie es nicht vorgelegt?
Ja, etwas, was wirklich auch ein bisschen gedauert hat und wo ich auch tatsächlich ein bisschen externes Spiegeln brauchte an der einen oder anderen Stelle, war, dass ich war immer davon überzeugt, dass ich ein sehr machtfreier Mensch bin und eher ein sehr gespaltenes Verhältnis, wenn ich sogar eine negative Einstellung zu Machtausübung habe. Und musste erst selber realisieren, wenn es mir um ein Thema ging. Und das war in diesem Transformationsprozess so, dass ich wirklich ein bisschen auch mit dem Kopf durch die Wand wollte. Also, dass ich dickköpfig sein kann, das wusste ich. Aber das ist eine Form der Machtausübung, die ich regelmäßig suche, ist, dass ich mich einem Konflikt entziehe, indem ich mich auch der Beziehung zu den jeweiligen Menschen entziehe. Das heißt, ich bin teilweise sehr einsam vorweggelaufen und habe da, wo Konflikte entstanden sind, sie nicht ausgetragen, sondern bin eigentlich eher den Menschen aus dem Weg gegangen und habe einfach weitergemacht. Und das ist etwas, was echt eine Weile gebraucht hat, bis ich realisiert habe, dass das etwas extrem Toxisches ist und was auch als Vorbild im negativen Sinne dient, wo ich gesehen habe, andere haben es dann genauso gemacht und dadurch haben wir immer mehr Entzweiung bekommen auf den unterschiedlichsten Ebenen, weil die Menschen halt einfach gesagt haben, okay, ich mache halt einfach weiter, im Zweifel der Vorstand ist sich auch nicht einig, gehe ich halt zu dem, der meine Meinung hat und mit einmal ist diese Grundgemeinschaft verloren gegangen und ich weiß, dass eben mein Verhalten da drin ein wesentlicher Hebel ist. Wenn ich das nicht zugelassen hätte, wenn ich von vornherein diese ganzen Konflikte eben auch ausgetragen hätte und Ähnliches, dann hätten wir diese Situation so nie bekommen.
Sehr spannend. Und wie gehen Sie jetzt weiter vor? Also kommt jetzt eine Stopplinie und jetzt fängt die Transformation neu an oder wie macht man das?
Richtig, genau. Da sind wir gerade mittendrin, wenn man so will. Also kommunikativ ins Unternehmen ist das jetzt gerade vor 2 Wochen, haben wir so einen richtigen Neustart verkündet. Dem vorausgegangen ist insbesondere auf der Vorstandsebene ein paar Monate intensiver Arbeit im Alignment mit viel auch externer Unterstützung, wo jeder Einzelne an sich gearbeitet, wo wir als Gruppe daran gearbeitet haben. Und jetzt kommen die nächsten Schritte in die nächsten Ebenen, wo wir genau das, was Sie angesprochen haben, diese klare Vorbildlichkeit dann entsprechend versuchen, auch durchs Unternehmen zu tragen. Wir haben auch ein paar handwerkliche Fehler korrigiert. Also die Strategie war auch zu komplex. Und an einigen Stellen haben wir versucht, zu viel gleichzeitig zu machen, haben Systeme nicht vernünftig vorbereitet. Also das gab es auch. Aber wenn wir jetzt mal auf der eher Werteebene bleiben wollen, dann war es sehr, sehr stark, eben diese Seite der, eben klarzustellen, es geht nur gemeinsam. Und dann kann nicht jeder versuchen, in eine Richtung zu laufen, sondern dann muss man sich auch den unangenehmen Diskussionen stellen. Selbst wenn man, wie ich, ich eben nicht so unbedingt der konfliktfreudigste ist, sondern eher eine gewisse Harmoniesucht hat. Aber dann macht man es halt nicht besser, wenn man von dem Konflikt wegläuft.
Hm. Und wie sieht Edding nach der Transformation aus? Was ist das Zielbild?
Ja, das Zielbild ist auf der obersten Ebene, und auch das war auch eine ganz schöne Erkenntnis, ist, dass wir uns sehr stark auf die Wurzeln zurückbesinnen und gleichzeitig versuchen, diese Wurzeln in eine sehr, sehr veränderte Gegenwart und sehr, sehr verändertes Umfeld zu bringen. Wir sagen immer, das, was die Basis ist, das, was unsere Gründer uns mitgegeben haben, ist, sagen immer, die waren Pioneer on Purpose. Die haben beide das Unternehmen immer als eine Verantwortung verstanden, ihre Überzeugung für eine bessere Gesellschaft auch umzusetzen. Ich habe schon ein paar Beispiele vorhin gegeben. Auch bei den Produkten ging es immer sehr, sehr stark darum, und wir kommen ja vielleicht gleich noch zu dem Toleranzthema, was da auch eine große Rolle gespielt hat, aber eben auch dieser Glaube daran, dass es diese Freiheit jedes Einzelnen gibt, sich auszudrücken, eine hohe Verantwortung für die Konsequenzen unseres Geschäfts für die Umwelt. Die Produkte sind von Tag 1 nachfüllbar gewesen. Wir haben, mein Vater, den Baumpreis Anfang der 90er für eine Rücknahmebox fürs Recycling bekommen. Da hat damals noch niemand was reingeschrieben. Nach dem Börsengang 1986 in unserem allerersten Vorstand war eine Frau im Vorstand. Da war Diversität noch nicht der Begriff, wurde noch nicht so genutzt, wie er heute war. Also ich könnte unendlich viele Beispiele bringen, wo die beiden einfach aus einer Grundüberzeugung gesagt haben, wenn wir bei Edding vorleben, wie eine gute Zusammenarbeit aussieht und das vielleicht auch mal nach außen tragen, dann ist das auch Verantwortungsübernahme, damit mit unserem Geschäft, mit der Macht, die uns dieses Geschäft gibt, auch für eine bessere Gesellschaft zu sorgen. Und das versuchen wir bei Edding jetzt sehr stark wiederzubeleben. Wir haben da die Bezeichnung, die wir dafür machen. Wir wollen eigentlich von einem For-Profit-Unternehmen zu einem Profit-For-Unternehmen werden. Also ein Unternehmen, bei dem das Geld verdienen nicht das Ziel ist, sondern das Mittel ist, um eben Dinge zu bewegen. Und Dinge zu bewegen heißt eben wieder dann, eine Gesellschaft mit zu kreieren, die zukunftsfähig ist und die eben auch eine Weiterentwicklung gegenüber dem Status bedeutet, die es jetzt ist. Und dann haben wir wieder diese beiden sehr, sehr tragenden Elemente zu zeigen auf der sozialen Seite. Dare to be who you are, sagen wir dazu. Das ist das, wofür wir stehen. Und auf der, sage ich mal, der ökologischen Nachhaltigkeit sehr stark darauf zu achten, dass der Impact, den unsere Produkte haben, eben wirklich minimiert werden. Und das alles so in den Zentrum unserer Aktivitäten zu stellen, das heißt nicht nur das als eine Corporate Sustainability Maßnahme zu haben oder am Ende des Jahres zu sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie ein bisschen Geld über und verspenden das, sondern es mit jedem unserer Projekte zu tun. Und in jedem unserer Projekte immer wieder als erstes die Frage zu stellen, welchen Impact sowohl auf der ökologischen, auf der ökonomischen, auf der sozialen Seite, und die vierte Säule bei uns ist immer nach intern, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterengagement. Das ist das, was wir nochmal richtig in den Vordergrund stellen. Dann gibt es Hebel dafür, und die sind dann eben die Klassiker, mit denen sich im Moment jeder auseinandersetzt. Klar, unsere Kernmärkte verändern sich brutal. Das Office sieht nicht mehr so aus, wie es mal vor einiger Zeit aussieht. Wir sind sehr stark im Bürobedarf. Wir sind stark in der Industrie, die sich auch sehr stark verändert. Kreativität verändert sich, ist auch für uns ein wichtiges Thema. Unsere Kanäle verändern sich, alles wird digitaler, die Kommunikation mit den Endkunden verändert sich. Also das sind eher, würde ich sagen, so die Klassiker, die wir aber dann eben als Hebel definieren, dafür was zu tun. Das ist nicht der Selbstzweck. Also wir haben jetzt keine Strategie, die heißt, wir digitalisieren das Unternehmen, sondern wir haben eine Strategie, die heißt Profit for. Und dann müssen wir uns so weit digitalisieren, wie es eben braucht, um das dann auch umsetzen zu können.
Sehr spannend, weil dann ist ja eigentlich sozusagen das Wertethema ganz on top.
Richtig.
Das war aber auch schon ein bisschen eine Überleitung, die Sie gemacht haben zum zweiten Gegenstand. Die Toleranz war das, ne?
Mhm, genau. Für die Toleranz habe ich zwei Tampen von unserem Schiff mitgebracht. Mhm. Das Schiff hat auch eine sehr große Bedeutung. Zum einen ist es das Schwesterschiff, mit dem Herr Edding nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen einhändig über den Atlantik und um Kap Horn und sonstiges gesegelt ist. Zum zweiten ist es das Schiff, wo auf dem ich von klein auf, also es ist schon ein altes Schiff, mit meinen Eltern und später mein ältester Sohn zum Beispiel ist nach seinem Abi damit 3 Monate alleine unterwegs gewesen oder mit Freunden unterwegs gewesen. Und ich war jetzt gerade wieder mit Freunden da, und es ist eben immer wieder so ein Moment, wo man auch die Chance hat, die Natur zu erleben in ihrer ganzen Kraft, aber gleichzeitig eben auch zu sehen, wie Dinge zusammenspielen. Und das Bild, das ich mitgebracht habe, ist ein sehr nautisches, nämlich zwei Tampen beziehungsweise eine Schot und eine Leine von Schiff, die miteinander verknüpft sind, mittels eines Knotens, der genau dafür da ist, zwei ungleiche Enden zu verbinden. Und das ist der Schotsteg. Warum mag ich das Bild so gerne? Eine der Sachen, die mich im Moment sehr stark umtreiben, ist, dass die Polarisierung in unserer Gesellschaft in einer Art und Weise zunimmt, wo ich nicht so genau weiß, wie wir am Ende schaffen wollen, die großen Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Hm. Ich sehe eben immer mehr, dass die Argumente auf die radikaleren Seiten der jeweiligen Diskussion schwappen. Hm. Und selbst wenn es häufig Diskussionen sind, wo ich mich auch sehr stark identifizieren kann mit der einen radikalen Meinung, merke ich total, dass es eben am Ende Wirksamkeit verliert, wenn keine Brücke gebaut wird, sondern wenn die Sachen auseinanderdriften. Und da gibt es unheimlich viele Beispiele, wo man dann eben sieht, dass das auch am Ende politisch dazu führt, dass wir eben eher die Ränder stärken und dann Entwicklungen bekommen, wo wir keine Nachhaltigkeit in die Prozesse bekommen. Dann sieht man eben, keine Ahnung, guckt man in die USA, dann kriegt man einen extremen Sprung zwischen zwei sehr, sehr unterschiedlichen Regierungen, die dann jeweils 5 Jahre lang wirken und das, was in den 5 Jahren davor gemacht worden ist, versuchen in der Zeit wieder kaputt zu machen. Und am Ende ist eigentlich Stillstand da. Und in Deutschland sehen wir das ja genauso, wenn man das auf die verschiedenen, zumindest schon auf die regionalen Ebenen, aber auch bei vielen Diskussionen, wo man das Gefühl hat, es wird so absolutistisch mit der Überzeugung, dass nur die eigene Meinung die richtige ist, diskutiert, dass kein Konsens mehr möglich ist. Und das Ergebnis ist meistens, dass dann gar nichts passiert. Also wir Stillstand kreieren, was wir uns ja auf vielen Themen nicht mehr leisten können. Also auf dem Thema Planetary Boundaries sowieso gar nicht. Aber auch auf den sozialen Themen sind wir, glaube ich, an einigen Stellen dichter an einer Sprengstoffsituation, als wir das eigentlich wahrhaben wollen. Mhm. Und das ist etwas, was mir extrem viel Sorgen macht. Und von daher glaube ich, wir müssen dahin zurückkehren, wenn wir wirklich was bewegen wollen, dass wir wieder darüber nachdenken, wie wir die Verbindung herschaffen, wie wir den Schotstick knüpfen, um bei dem Bild zu bleiben. Wenn es eben zwei ungleiche Enden sind, dass wir Sachen, diese Verbindung schaffen wir, anstatt uns hinzustellen und aufeinander einzupöbeln. Und der eine sagt, wir brauchen eine autofreie Innenstadt, der andere sagt, wir müssen die Städte leichter für Autos wieder zugänglich zu machen. Und was wir am Ende kriegen, ist gar nichts, weil es eben keine Einigung gibt. Na, das ist vielleicht ein einfaches Beispiel, aber je komplexer die Themen werden, desto schwieriger wird es halt in dem Zusammenhang.
Das stimmt. Sehen Sie da auch Unternehmen in der Pflicht? Was ich beobachtet habe, ist, dass auf LinkedIn und anderen Kanälen verstärkt sich Unternehmenslenker positionieren. Genau mit der These, wir dürfen der Radikalität nicht zu offene Toren lassen und sich zum Beispiel gegen die AfD positionieren. Ist das was, was Sie auch machen würden? Oder ist das keine Brücke?
Also ich würde mich an jeder Stelle gegen die AfD positionieren. Gleichzeitig möchte ich auch die Frage stellen, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und den sehr, sehr einfachen Weg gehe, der mir sehr dicht am Herzen liegt und das alles verteufle, was da an furchtbarer Propaganda verbreitet wird, schaffe ich damit irgendjemanden zu erreichen, der heute die AfD wählt? Oder ist es nicht einfach schön für meine LinkedIn-Community, die auch alle die AfD grauenvoll finden, dass das nochmal bestätigt wird und ich mich da drin sonnen kann, dass ich auch nochmal aus meiner Rolle heraus was gesagt habe, wo alle schon der Meinung sind, die sich irgendwie in meinem Dunstkreis befinden. Das ist ja ein viel zu einfacher Weg, als die Frage zu stellen, wie erreiche ich denn diejenigen, die im Moment dort mit mehrheitlich in einigen, wenn wir uns einige Teile Deutschlands angucken, die AfD wählen. Was sind die dahinterliegenden Themen? Wie komme ich eigentlich da dran? Und das ist genau das, was ich meine mit dieser Polarisierung in der Diskussion. Es ist super cool, sich hinzustellen vor seiner Blase und das zu wiederholen, was alle hören wollen. Und das ist das, was im Moment die Politiker machen. Das ist das aber im Moment, was auch viele Menschen, die sich ja dann, was ich von der Sache her super finde, aber ja auch über die sozialen Medien und sonstiges in eine öffentliche Diskussion begeben können. Aber ich frage mich, ob wirklich jeder daran denkt, tue ich wirklich das Optimale für die Sache damit, dass ich hier nach vorne gehe und rausschreie, das, was du da machst, ist Mist und das, was ich mache, ist super. Ich glaube, damit überzeugt man wenige Menschen, die gerade auf einem anderen Weg unterwegs sind. Sehr viel mühsamer. Ich habe auch keine Antwort darauf. Das ist ja auch nicht leicht. Nur diese Radikalität hilft halt nicht.
Absolut. Wäre eine andere Möglichkeit, über Ihre Mitarbeiter zu gehen. Sie haben ja verschiedene Werke und wenn ich das richtig gesehen habe, ja auch eines in Bautzen. Ist das ein Momentum, wo Sie sagen, da sprechen Sie da mit den Mitarbeitern? Ich nehme an, dass Ihre Mitarbeiterschaft in etwa die Gesellschaft spiegelt. Sie werden die selektieren nach politischer Gesinnung. Deswegen, wie gehen Sie damit um?
Ganz großartige Frage, weil das eigentlich im Kern dessen ist, was diesen Punkt betrifft. Damals der Brandanschlag aufs Flüchtlingsheim war in Bautzen, haben wir uns natürlich klar positioniert, großes Plakat geschaltet mit vielen Eddingfarben drauf und drunter geschrieben, Bautzen bleibt bunt. Wir haben auch in Bautzen sehr früh Praktikums- und Ausbildungsplätze für Migrantinnen und Migranten geschaffen. Wir haben dieses Thema versucht, deswegen näher an Bautzen, an natürlich auch unsere Mitarbeiterschaft zu bringen, um Ängste und Grenzen damit auch zu überwinden. Trotzdem ist es eben auch nicht so einfach. Ne? Also auch an der Stelle bin ich der Letzte, der sich damit beweihräuchert und sagt, wir haben da irgendwie den Punkt gefunden, wo es einfach ist, das zu überwinden. Aber absolut, das ist etwas, wo man diesen Diskurs immer wieder suchen muss, wo man ein Mittel finden muss, einerseits natürlich deutlich Position zu beziehen, aber andersrum auch zu sagen, okay, und das in der Art und Weise, dass man eine Chance gibt, Menschen ins Erleben zu bringen, dass das, wofür man steht, eben wirklich das Bessere ist für eine zukünftige Gesellschaft. Und natürlich ist der Optimalfall, dass jemand, der vielleicht vorher in erster Linie Angst vor Zuwanderung hatte, den Vorteil von Zuwanderung oder zumindest den positiven Austausch und eine persönliche Connection zu jemandem zu bekommen, der vielleicht den schrecklichen Weg hinter sich hat, um der eben war, sein Land verlassen zu müssen und eben hierher zu fliehen, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, absolut. Es entsteht ja auch oft dadurch, dass man Angst vor Unbekannten hat. Das heißt, wenn sie es schaffen, dort die Leute zusammenbringen, ist das wahrscheinlich eine gute Erfahrung.
Total. Es war einer der Gründe, unsere beiden Gründer haben nach ihrem Ausscheiden im Unternehmen Stiftungen gegründet. Im Falle von Herrn Edding ist das die Stiftung DO, die sich für die Rechte und die Chancen von Migrantinnen und Migranten einsetzt. Die ist über lange Jahre von seinen Töchtern unter anderem geführt worden. Und jetzt sind unsere beiden Gründer in 2021 im gleichen Jahr verstorben. Und dann sind Miriam Edding und ich, die Tochter von Herrn Edding, im Austausch gewesen. Und irgendwann war klar, dass der Vorstand dort eine Neubesetzung bekommen sollte. Und dann haben wir geredet und haben sehr bewusst die Entscheidung gefällt, dass wir gesagt haben, wir würden das sehr gerne mit Menschen aus dem Edding-Umfeld machen. Und insofern sind heute im Vorstand eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter von Edding und ich. Und wir versuchen darüber eben auch Nähe zu schaffen und sagen auch immer im eigenen Hause, anfangen hilft total. Und die Vorstandsvorsitzende in der Stiftung gesagt, für sie war sie war sowieso mit großer Begeisterung dabei, sich darauf zu bewerben. Aber sie sagt, sie hat so richtig den Zugang gefunden, als sie mal sich eine Stunde mit einer Mitarbeiterin von uns, die wir damals als Auszubildende, eine Migrantin bei uns gehabt haben. Und sie hat ihr einfach mal ihre Geschichte erzählt, die dramatisch ist. Die mit einer kleinen Tochter alleine auf Wasser, Land und Sonstiges sich nach Deutschland gekämpft hat und eben hier einen unheimlich tollen Weg genommen hat, heute deutsche Staatsbürgerin ist und bei Edding einen super Job macht. Und im Übrigen jetzt auch im Rat der Stiftung fungiert, damit wir eben auch aufpassen, dass da das Richtige für die Migrantinnen und Migranten passiert. Aber das ist der Moment des Austauschs, wo dieser Knoten geknüpft wird, wo der Schotstick eben wirklich dann wirkt, dass man dann versteht, hier kommt niemand her, um uns den Job zu klauen, sondern wir sind alles Menschen und manche haben die Chance gehabt, in einem Umfeld geboren zu werden, wo man zum Glück bleiben kann und andere werden von da vertrieben, aus welchen Gründen auch immer. Und es ist vollkommen klar, dass wir dafür einen Weg finden müssen als Gesellschaft.
Absolut. Sie haben noch einen dritten Gegenstand mit. Bin ich gespannt.
Genau, das ist ein Stück Teakholz. Die Hispaniola, unser Boot, hat ein Teakdeck und das musste schon so einiges mitmachen über die letzten Jahrzehnte.
Das hält ja aber auch viel aus, so ein Teakholz.
Richtig, genau. Und den einen oder anderen Sturm ausgehalten, auch das eine oder andere mal bei Seegang verschüttete Glas Bier oder Sonstiges, das auf dem Teakholz gelandet ist, der eine oder andere Blutstropfen, weil man sich vielleicht irgendwo mal den Fuß oder die Hand aufgerissen hat. Und am Ende ist es aber etwas, das extrem resilient ist. Und ich glaube, dass bei all der Veränderung, die wir zum Beispiel auch bei Edding, aber auch als Gesellschaft gerade durchmachen, es braucht eben diese Basis. Und das Teakdeck ist ja die Basis, auf der man steht auf dem Schiff, auf der man auch nicht so leicht ausrutscht, das aber auch extrem viel aushält. Und am Ende sind das ja die Werte, auf denen wir als Gesellschaft fungieren, auf denen wir als Unternehmen fungieren, auf denen auch eine persönliche Beziehung fungiert, die alle den Stürme aushalten müssen, die alle Blutstropfen aushalten müssen, die alle Tränen aushalten müssen, die Dreck mal aushalten müssen, all dieses. Und am Ende hat man diese Stabilität, die dieses Teakholz eben symbolisieren muss. Und das ist eine gewisse Resilienz, aber das ist vor allen Dingen eben auch eine sehr, sehr starke Wertebasis, die damit verbunden ist. Und deswegen liebe ich dieses Teak Deck und finde, es ist ein sehr, sehr schönes Bild dafür.
Mm, das stimmt. Ist ja auch ein Bild für eine gewisse Kraft. Woher ziehen Sie denn die Kraft? Man braucht ja eine Kraft, um was aushalten zu können, sonst kann man nicht einstecken. Mhm. Was sind so Ihre Kraftquellen?
Das ist eine gute Frage. Also zum einen, glaube ich, habe ich den Vorteil, dass ich eine gewisse Grundresilienz mitbekommen habe. Das heißt, ich habe eine Grundenergie, da bin ich sehr dankbar für. Die hat ein durchaus hohes Level. Wenn die mal zu Ende geht, was natürlich auch passiert, dann ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Rückzugsort, ist klar Familie, ist Freunde, ist Natur. Die Dinge, wo ich wirklich merke, dass ich schnell rauskomme. Wir betreiben als Familie ein Wildreservat in Namibia. Wenn man dort nur so über den ersten Hügel geht, ist man ganz alleine und merkt plötzlich, dass all die Dinge, die einen wahrscheinlich gerade beschweren, sehr, sehr klein werden im Verhältnis zu dem, wie man dort sitzt. Auf dem Meer funktioniert das genauso. Ich reite gerne auf dem Islandpferd. Bei uns im Wald funktioniert das auch ganz gut. Also das sind so die Orte, wo das hilft. Kann auch mal auf dem Handballfeld sein. Ich spiele immer noch nicht gut, aber gerne Handball. Das ist auch so der Moment, wo man eben abschaltet und vielleicht hinterher mit ein paar Blessuren vom Feld geht, aber merkt, dass einfach der Geist wieder ein bisschen frei ist und Ruhe gefunden hat. Aber ja, das sind so die Momente, wo ich immer wieder dann Kraft schöpfe.
Ganz herzlichen Dank, Herr Liedermann, für das sehr, sehr offene und sehr spannende Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Rexer, für die spannenden Fragen.
Und das war die 40. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Tobias Wiedenmann. Ein Podcast für die Wertekommission. Mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.